Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Marcel, du weißt, ich gehe alle 2 Tage joggen.
Stimmt.
An manchen Tagen geht es mal besser und mal schlechter.
Woran könnte das liegen?
Ich vermute, es liegt an einer unregelmäßigen Ernährung, welche meinen Tagesbedarf an Vitaminen und Mineralien nur unzureichend deckt. Und die Lösung dazu bietet unser heutiger Werbepartner Athletic Greens.
Was macht Athletic Greens?
Sie bieten mit ihren Produkten die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Alle täglichen Nährstoffbedürfnisse in nur einem Löffel.
Und was bedeutet das genau?
75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene und weitere wirksame Inhaltsstoffe. Es unterstützt mich in allen Kernbereichen meiner Gesundheit, sprich Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration und Darmgesundheit.
Und was musst du dafür machen?
Nicht wirklich viel. Ich trinke am Morgen einen grünen Smoothie, dazu schüttel ich einfach einen Löffel Greens-Pulver in kaltem Wasser an, trinke ihn vor der ersten Mahlzeit und das Tolle ist, er schmeckt, enthält nur 1 Gramm Zucker und macht satt. Dazu liefert er mir die besagten 75 Vitamine und Mineralstoffe, er ist vegan, gluten- und laktosefrei.
Und wenn auch ich jetzt Lust habe auf Greens?
Dann ist das ganz einfach, du lässt sie dir bequem monatlich nach Hause liefern. Zurzeit gibt es für Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts auf athleticgreens.com/mvi einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3, und 5 Travel Packs. Nochmal der Link athleticgreens.com/mvi. Den Link findest du auch in den Shownotes. Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 83. Heute wieder ein Community Depot. Der liebe Tim hat uns sein Depot zur Verfügung gestellt. Wir haben einen Blick drauf geworfen und wieder sehr, sehr interessant, wie ich fand. Aber dazu später mehr. Philipp, wie war deine Woche?
Meine Woche war da durchweg positiv bis jetzt. Warum? Ich war wieder voll unterwegs. 3 Hotelübernachtungen, 4 Flüge. Also ich bin wieder on the road. Es war zwar immer noch ein bisschen schwierig und holprig und kompliziert. Aber Marcel, ich glaube, der deutschen Wirtschaft geht es immer wieder besser. Und weißt du, woher ich das weiß? Wir haben ja noch eine Maschinenbaudivision und die sind jetzt die nächsten 18 Monate ausgebucht. Also ich freue mich hier wirklich für die deutsche Wirtschaft und für die deutsche Industrie.
Positive Nachricht.
Richtig. Wie war es denn bei dir die Woche?
Ich hatte frei. Bei mir läuft es noch nicht ganz so rund, aber nein, ich habe ja viel gearbeitet, deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mal ein bisschen frei hatte. War spazieren, ich war sogar joggen, Philipp. Joggen. Also Wahnsinn. Ja, ich bin jetzt noch ganz außer Atem.
Ja.
Und deswegen möchte ich jetzt noch einen Witz von dir hören.
Ja, ich wollte ja einen erzählen über die Deutsche Bahn, aber der kam dann einfach nicht. Und deswegen habe ich für euch heute etwas anderes. Wir haben ja einen Werbepartner, oder wir haben auch einen Partner, den GE Westorf Verlag. und dieser hat uns ein Buch über Wasserstoff zur Verfügung gestellt. Man sagt ja immer antizyklisch einsteigen und aktuell, finde ich, hört man gar nicht so viel über Wasserstoff in den Medien, oder?
Ja, das stimmt. Wasserstoff ist ganz schön eingeknickt, wenn
man genau so möchte. Und deswegen gibt es jetzt aktuell vielleicht sogar ein Comeback und das Buch kostet eigentlich sonst 39 Euro und unsere Hörerinnen und Hörer bekommen das aber umsonst. Sie zahlen nur Verpackung und Versand. Das bedeutet 4,95 Euro und ich habe mir das mal angeschaut. Das Buch ist unterteilt in 4 Teile. Im ersten Teil spricht man über Wasserstoff bzw. Brennstoffzellentechnologie. Hier wirst du erfahren, was ist das überhaupt, wie wird das hergestellt, wie ist das ganze Verfahren. Also man bekommt einen einfachen Einblick, aber einen sehr verständlichen Einblick in das ganze Thema Wasserstoff. Man erfährt auch, was sind diese verschiedenen Varianten von grün bis türkis. Es werden Vor- und Nachteile auch erörtert und es wird auch ganz konkret auf verschiedene Aktienunternehmen eingegangen, wie zum Beispiel Equinor, 2G Energy, dann haben wir Air Products, Air Liquid, hier sind wir beide selber investiert, Air Laking, Evonik, Umicore, RWE, ABB, H&R oder auch Kumis. Also hier sind wirklich richtig coole Wasserstoffplayer mit dabei und auch nicht Plug Power. Das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig. Im nächsten Teil geht es nochmal um batteriebetriebene Elektromobilität, weil auch hier kann Wasserstoff natürlich einen enormen Mehrwert bieten. Im dritten Teil erfährt man die wichtigsten Wasserstofftermine für das Gesamtjahr 2021. Und hier geht es nicht um irgendwelche Verkaufsschlager, sondern man erfährt wirklich, wann ist die und die Automesse, wann gibt es die und die Sachen auf dem Markt. Also wirklich cool. Im vierten Teil geht es nochmal über die Autoren. Ich möchte an dieser Stelle sagen, herzlichen Dank, Givesto Verlag, dass ihr unsere Community dieses hier, wie gesagt, für 39,90 Euro kostenlos zur Verfügung stellt. Ihr zahlt nur Verpackung und Versand. Und wenn auch du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, dich jetzt dazu entscheidest, dieses Buch dir kostenlos zu holen, dann schau doch einfach mal in den Link in den Shownotes.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Meine Damen und Herren, und auch heute gibt es natürlich wie immer die Quartalzahlen. Marcel, ich glaube, du hast wahrscheinlich, deswegen hattest du Urlaub die Woche, du konntest bestimmt überhaupt nicht schlafen, oder?
Ja, richtig. Ich habe eigentlich nur Urlaub genommen, damit ich alle Quartalzahlen live verfolgen kann. Und das ist mir hoffentlich auch gelungen.
Instagram posten konnte.
Richtig, genau. Und die habe ich bei Instagram einfach hochgeschossen. Ich habe da überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Und deswegen haben wir auch einen neuen Post verfasst, wie die ganzen Übersichten da quasi zu erklären sind, was es quasi auf sich hat.
Und es gibt ein neues Reel von uns.
Ja, stimmt.
Wir nehmen ja immer die schönsten Reels der Welt und stellen die auf Aktionärssicht um.
Ja, genau.
Also
ein bisschen Spaß
da
muss
gerne
ja
mal
sein.
Vorbei.
Ja.
Aber jetzt nicht lang schnacken. Es gab gute Zahlen, oder?
Ja, richtig. Es gab so viele Zahlen. So viele Unternehmen haben diese Woche gemeldet, dass ich mir entschieden habe, da wirklich nur die Big Techs zu nehmen, die hauptsächlich wirklich überrascht haben und die anderen bloß kurz zu nennen. Ich fange mal an bei Alphabet. Alphabet war ja auch der erste von diesen Big Techs, die Anfang dieser Woche gemeldet haben. Das Werbegeschäft ist auf Hochtouren. Es läuft also rund. Umsatz plus 34%. Vor allen Dingen die Nachfrage nach Werbung im Einzelhandel, aber auch die Reisebranche. Denn so das Reopening wird langsam gespielt. Also auch die Unternehmen fangen an, wieder Werbung zu schalten. Der Gewinn hat richtig stark zugelegt. Im letzten Jahr war es im Quartal oder im ersten Quartal noch 6,8 Milliarden Dollar. Das ist ja schon sehr viel. Ja, aber in diesem Jahr 17,9 Milliarden Dollar Gewinn.
Unglaublich.
Wirklich Wahnsinn, in welchen Sphären da Alphabet unterwegs ist. 4,75 Milliarden Dollar sind Bewertungsgewinne von Startups. Das fand ich sehr interessant. Also hier hat man doch eine große Aufwertung erfahren. YouTube wächst enorm. Also das ist ja auch gut für uns, muss man ja auch sagen. Wir sind ja doch recht stark da vertreten. Und jetzt mittlerweile gibt es so viele Mitglieder wie Netflix. Das ist auch viel. Ja, also muss man schon sagen, YouTube ist so ein Hidden Champion, der eigentlich gar nicht so richtig immer den man gar nicht richtig im Bild hat.
Man rechnet ja auch damit, dass sie bis Ende des Jahres allein mit YouTube so viel Umsatz machen werden oder einen Tick mehr als Netflix.
Ja,
und das ist ja
Wahnsinn.
Schon enorm, mit einer ganzen Sparte so viel zu machen wie Netflix.
Ja, das ist wirklich großartig. Aber auch die Cloud darf man nicht vernachlässigen. Mhm. Auch die ist gewachsen, plus 46%. Hat aber natürlich einen operativen Verlust nach wie vor mit sich, sowie auch die anderen Töchter wie Waymo und Co. Ja. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil man hat ja trotzdem 17,9 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das ist schon ziemlich stark. Weiter ging es und das fand ich auch natürlich super. Apple hat riesen Zahlen geliefert. Das ist wirklich, eigentlich fast schon wirklich unglaublich, weil man auf diesem Niveau noch so zu wachsen, der Umsatz legte um plus 89% zu im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gewinn plus 100%.
Ja.
Das ist unfassbar, wie stark doch hier noch Potenzial da ist. Alle Produktbereiche konnten zulegen. Also es ist nicht mal so, dass irgendwo wie jemand hinterhergehinkt ist. Es war einfach wirklich stark. Und Hammer. Die iPhones sind nach wie vor sehr gefragt. Die 12er sind sehr erfolgreich und auch hier quasi nach wie vor der Verkaufsschlager Nummer 1. Wenn man einen Makel finden möchte, dann ist es der, dass man für das zweite Quartal 2021 noch keinen Ausblick geben konnte, aufgrund der Corona-Pandemie, aber trotzdem mit Wachstum gerechnet wird. Außerdem wird auch der Chipmangel oder der Halbleitermangel bei Apple Spuren hinterlassen. Gerade die iMacs und iPads sind hier betroffen. Also da kann es natürlich dann mal zu leichten Rückschlägen kommen. Einen kleinen Bonus gab es für die Aktionäre, die Dividende plus 7,5% und ein Aktienrückkaufprogramm wurde einfach mal um 90 Milliarden Dollar erhöht. Wahnsinn. Also sprich fast zweimal Adidas. Ist schon wirklich Wahnsinn. Amazon hat ebenfalls stark geliefert. Plus 44% Umsatz. Der Gewinn mehr als verdreifacht. Das muss man sich auch erstmal irgendwo vorstellen. Auch wieder hier. Alle Kanäle sind gewachsen. 200 Prime-Mitglieder sind mittlerweile dabei. Und am Anfang hieß es ja, Anfang der Woche, dass vielleicht es einen Aktiensplit geben könnte. Aber das wurde nicht, bestätigt worden. Also sprich, die Aktie wird weiterhin doch recht enorm viel kosten. Der Prime Day wird dieses Jahr dann doch wieder im Juni stattfinden. Das war ja eben noch offen, ist aber jetzt eben auch bekannt.
Okay.
Facebook, Umsatz plus 48%, Gewinn fast verdoppelt. Hier die monatlichen aktiven Nutzer haben um 50 Millionen zugelegt. Wenn man doch denkt, dass Facebook und mit allem drum und dran schon überall vertreten ist, muss man sagen, wächst es trotzdem noch. Plattformübergreifend sind sogar noch 120 Millionen neue Nutzer dazugekommen. Wow. Also Instagram scheint auch nach wie vor weiter zu pushen. 12% mehr Werbeanzeigen. Und das Witzige ist, dass der Preis der Werbeanzeigen um 30% gestiegen ist. Also auch hier gibt es eben noch Potenziale. Und das erste Mal seit, ja, oder überhaupt das erste Mal, seitdem man VR-Brillen verkauft, hat man hier ein richtig starkes Wachstum verzeichnen können. Plus oder über 100% zulegen konnte man bei den VR-Brillen. Und das ist ja schon wirklich stark, dass man hier ein neues Gebiet für sich auch aufgreift und es auch endlich wirklich zum Rollen bringt. Mark Zuckerberg möchte Facebook zu einem E-Commerce-Riesen machen und da quasi die Plattform weiter ausbauen.
Wahnsinn.
Zu guter Letzt noch Microsoft. Auch hier 19% Umsatzwachstum. Die Azure-Umsätze, was ja die Cloud ist, die stiegen sogar um 50%. Ja. Und auch Xbox hat hier zum Erfolg beigetragen. Sie sind also auch hier starker Gewinner der Pandemie. Das sind so die Top, die ich so diese Woche mitgebracht habe. Natürlich gab es noch viele weitere mehr. Ja, vor allen Dingen die starken Zahlen von UPS. Auch AMD hat richtig stark geliefert. Pinterest grundsätzlich auch, wenn man den Ausblick mal vernachlässigt. Shopify, wie man auch im Aktiencheck dann am Sonntag einmal noch umrunden. Qualcomm hat auch richtig zugelegt. Align Technology, Parker Hennefein, American Tower war sehr gut.
Ja, wir kommen langsam aus dem Tal der Tränen bei American Tower. Ich bin fast break-even wieder und dass ich ins Positive gehe. Aber ich habe die Aktie jetzt auch schon lange.
Ja, richtig, genau. Ne? Also Dividende wurde auch schon wieder erhöht. Denn, Flops gab es natürlich auch. Enphase Energy, eher nicht so gut. Ne? Das ging dann ein bisschen rückwärts, gerade auch der Ausblick. eBay hat ein bisschen federn lassen. Teladoc, dann natürlich Bristol Myers Squibb war jetzt auch nicht so überragend. Und auch Altria hat sie jetzt nicht mit Ruhm gekleckert.
Ja.
In Europa gab es natürlich auch noch starke Ergebnisse. Aber viele, wie gesagt, können wir jetzt nicht alle aufzählen, sind auf Instagram zu sehen oder waren auch auf Instagram zu sehen. Und ich finde aber, die insgesamte Entwicklung, gerade bei den Big Techs, wird hier natürlich zu weiteren Kursrelease führen.
Ja, ich denke auch. Wir sehen, dass die Economy wieder voll Schwung aufnimmt. Tolle Quartalszahlen. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe die Woche gelesen, wusstest du, dass SAP eine Strafe in Höhe von 8 Millionen US-Dollar zahlt?
Ich habe nur die Überschrift gelesen.
Und weißt du warum?
Nein.
Weil sie haben sich selber angezeigt. Und warum haben sie sich selber angezeigt? Sie haben in den Iran Software geliefert.
Das gibt's doch nicht.
Und jetzt, wenn du lieferst in sanktionierte Länder und die USA bekommt das mit, dann kriegst du richtig einen auf den Deckel und musst dort eine richtig dicke Strafe zahlen, außer du zeigst dich selber an.
Also wie meistens auch für Steuerhinterziehung.
Ja, genau, ähnlich, richtig. Und ja, man hat jetzt gesagt, man möchte jetzt doch lieber die volle Verantwortung dafür übernehmen. Man hätte die internen Kontrollen jetzt auch mittlerweile verbessert. Und da kann ich wieder nur sagen, na Mensch, Gott sei Dank, liebe SAP, dass ihr nach 7 Jahren, dass euch dort endlich auffällt, dass es im Iran Sanktionen gibt. Also ganz ehrlich, es hätte auch mein Flop der Woche werden können. Ich finde, mit solchen Staaten sollte man einfach wirklich nicht zusammenarbeiten, wo Menschen auf öffentlicher Straße einfach hingerichtet werden. Ich finde auch einfach, dass da SAP einfach, ja, als deutsches Unternehmen, ich weiß nicht, ich glaube, da hat man einfach auch eine Verantwortung, auch als Big Tech Unternehmen. um da nicht zu sagen, naja, wir liefern das jetzt illegalerweise dahin, wir wissen, es ist nicht rechtens, ach komm, wir zeigen uns schon selber mal kurz an, nur damit wir hier unsere Software dort in den Iran vertickern. Ich glaube, das ist kein gutes Bild auch fürs Image. Und ich denke, man sollte nicht jeden Auftrag annehmen. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Naja, gut, der Fehler ist ja schon 7 Jahre her, der letzten Endes ja ursprünglich dazu führte. Das heißt also, man hat zumindest den Fehler jetzt erkannt und konnte es zumindest revidieren, indem man sagt, okay, wir zeigen uns da an und zahlen gerne Strafe. Ist natürlich trotzdem, ja, so eine Sache,
hat
man sich eher gemacht.
Ja,
vielleicht liegt es aber auch am Management, dass die es jetzt quasi,
Billy McDermott hat es gemacht.
Ja, genau. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich bin bei dir. Ne? Ja. Das ist grundsätzlich nicht gerade das Schönste, was man so vorzeigen kann. Nestlé war ja vor einigen Wochen.
Oh, jetzt geht's weiter mit Sachen, die nicht so schön sind.
Ja, wir bleiben bei der Beliebtheitsskala ganz weit oben. Ja, Nestlé hatte ja vor kurzem oder vor wenigen Wochen noch das Wassergeschäft in Nordamerika verkauft. Mhm. Und nun schlagen sie wieder zu. Ja, wenn Geld frei wird, kann man also auch wieder investieren.
Ja.
Für 5,75 Milliarden Dollar kauft man den US-Vitaminhersteller Bountiful. Und der Verkäufer ist KKR, also die Investmentgesellschaft. Die freuen sich jetzt wieder, dass sie da einen guten Deal gemacht haben. Ja. Und ja, Bountiful wird natürlich jetzt die Nestle Health Sciences ergänzen. Also das ist ja schon eine große Gruppe an Marken.
Ja.
Und hier kann man natürlich höhere Margen erzielen, was natürlich grundsätzlich eine sinnvolle Übernahme ist. Finde ich spannend, weil Nestlé auch immer wieder schafft, sich dann, naja, eher was zuzukaufen, was schon durchaus Geld bringen kann, auch in Perspektive.
Ja, man schafft es sich auch immer wieder neu zu erfinden, die Margen zu optimieren. Das gefällt mir doch ganz gut. Marcel, diesen Samstag ist es soweit. Wir hatten ja einen Podcast mit Heiko Böhmer über Warren Buffett. Und am Samstag ist die Hauptversammlung der Berkshire Hathaway. 18.30 Uhr geht es los. Den Link dazu hauen wir auch mal in die Shownotes. Und das Event wird dieses Jahr nur online stattfinden. Und weißt du, was die wichtigsten Themen sind? Erstens, die Kritik von institutionellen Anlegern. Sie sind der Meinung, die Mitarbeiter der Berkshire Hathaway Holding, also die Manager, verdienen zu viel Geld. Sie verdienen das meiste Geld im S&P 500. Im Schnitt, ich glaube, 19 Millionen US-Dollar.
Oh.
Also das ist schon enorm. Dann werden Investoren wissen wollen, wie schaut es eigentlich aus, weil aktuell man kauft nicht wirklich was dazu. Das Einzige, was Warren Buffett und Charlie Munger aktuell machen, ist ja, dass sie Aktienrückkäufe betreiben. Letztes Jahr haben sie 25 Milliarden Dollar dafür ausgegeben. Und drittens, hier wird jetzt interessant, wie schaut es um die Nachfolgeregelung um Warren Buffett aus? Er ist ja auch schon über 90 Jahre alt. Wer wird es werden? Ajit Jain wird erstmals auf dieser Hauptversammlung Fragen der Aktionäre mitbeantworten. Und da ist natürlich die Spekulation groß. Ist das ein Hinweis, den wir hier bekommen? Vielleicht ein Wink mit dem Zaunfall. Wirst du morgen Abend mit dabei sein?
Ich kann es nur mal versuchen, ob ich die Zeit habe. Aber grundsätzlich natürlich eine schöne Geschichte. Muss man natürlich auch mal gesehen haben. Und ich glaube, dass vor allen Dingen die normale Hauptversammlung, wenn sie mal nicht digital stattfindet, noch viel, viel sehenswerter ist. Spotify hat auch Zahlen gebracht, aber auf die Zahlen will ich gar nicht so sehr eingehen, sondern eher, dass man hier, wie auch bei Pinterest, eben ein Nutzerwachstum hat, was zurückgeht. Und das ist natürlich bei der Börse nicht so gern gesehen. Ja, die Aktionäre verkauften eben, wie bei Pinterest, auch Spotify-Aktien, denn so nach und nach geht eben hier das Nutzerwachstum zurück. Ist aber eigentlich nicht schlimm, denn man hat letzten Endes ja mehr Umsatz generiert. Und mehr Umsatz heißt letzten Endes, es ist eine Kennzahl, die nennt sich ARPU, ja, oder ARPU, das ist der durchschnittliche Erlös pro Kunde.
Mhm.
Und das Schöne ist dabei, dass der eben steigt bei Spotify, aber auch bei Pinterest. Und Spotify hebt zusätzlich sogar noch die Umsatzprognose für das Jahr an und macht jetzt Apple direkt Konkurrenz. Letzte Woche im Podcast hat man noch besprochen, dass Apple jetzt einen eigenen Podcast, Service anbieten möchte, wo man bezahlt für Podcasts und dann eben hier einen werbefreien Zugriff bekommt auf die jeweiligen Inhalte. Da zieht jetzt Spotify nach und hat auch gleich Kampfpreise angesagt.
Ja.
Warum? Spotify nimmt gar keine Gebühr dafür. Apple dagegen nimmt 30% im ersten Jahr von den Podcastern und 15% im zweiten Jahr, also deutlich teurer als Spotify. Und außerdem erhöht Spotify die Preise. Der Familienaccount, der wird bald 17,99 Euro kosten, statt aktuell 14,99 Euro. Und das Witzige, was ich auch noch fand, Spotify-Gründer Eck, der möchte einfach mal Arsenal kaufen, den Fußballclub. Das finde ich stark.
Warum denn nicht?
Und das nicht nur, weil er es als Investor sieht, sondern als Fan. Er ist riesen Arsenal-Fan und möchte den Club wieder auf Vordermann bringen. Also viele, viele Nachrichten bei Spotify und ich glaube, dass hier der Weg der Zukunft trotzdem noch doch recht attraktiv sein könnte.
Marcel, eine Frage habe ich an dich. Wer ist der jüngste CDU-Politiker, der dir einfällt?
Amthor.
Richtig. Und der war ja letztes Jahr auch ein bisschen so in der Kritik, weil er soll ja Aktienoptionen angenommen haben von Augustus Intelligence, auch auf Raten von Herrn Gutenberg. Du erinnerst dich? Hm? Das Unternehmen ist jetzt insolvent. Ah. Sie haben den Insolvenzantrag gestellt, weil die Bargeldbestände sind sehr bedrohlich. Man wollte ja eigentlich Vorreiter im Bereich KI werden, hat 30 Millionen Euro Dollar eingesammelt. Naja, wofür hat man diese 30 Millionen Dollar, die man eingesammelt hat, ausgegeben? 4 Millionen Dollar davon für Büros im New Yorker One World Trade Center. Also da waren schöne Büros für das Top-Management. 8,4 Millionen Dollar wurden an Gehältern bezahlt und dazu demgegenüber steht nur ein Umsatz von 7,5 Millionen US-Dollar für das Jahr 2020 und man weiß einfach, man wird es jetzt in Zukunft nicht mehr schaffen. Also unglaublich, oder?
Was ist denn da passiert? Das gibt's ja gar nicht.
Also
ja.
Das ist, erinnert so ein bisschen an WeWork, oder? Ja. Da ist ja der CEO auch immer in New York mit dem Privathubschrauber rumgeflogen von WeWork zu WeWork. Also
ja, ein bisschen größenwahnsinnig, ja.
So ein bisschen. Schade, Philipp Amthor, jetzt muss er natürlich
die
weiterhin.
Die Aktienoptionen, jetzt ist natürlich blöd, ne? Weil jetzt hat er jetzt eigentlich den Skandal auf der einen Seite.
Ja, hat noch auch keine Nachtrag. Aktienoptionen angenommen.
Ja, ja, eben. Und jetzt hätte er ja auch nichts, hätte er auch nichts davon gehabt.
Ach,
also,
Mann.
Er hätte es einfach lassen sollen.
Ja. Was man aber definitiv machen sollte, ist sich zu Peter seinem Newsletter anmelden. Dieser erscheint jetzt auch fast wöchentlich. Letzte Woche hat Peter über Singapur gesprochen und jetzt schaut er auch passend zu deinem Thema der Woche mit Nestlé, schaut er sich die Lebensmittelindustrie nochmal an. Also was man eigentlich alles einkauft von Nestlé bis Unilever und was da eigentlich verarbeitet wird. Es lohnt sich auf jeden Fall und es lohnt sich natürlich auch in unsere Facebook-Gruppe zu kommen oder uns auf Instagram zu folgen.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops?
Mein Top der Woche, Marcel, ist das Bundesverfassungsgericht, weil sie stärken nämlich die Rechte der kommenden Generation für und auf eine saubere Umwelt und das finde ich enorm gut. Sie verpflichten nämlich jetzt die Politik bis 2022, dass sie wirklich langfristig darüber nachdenken sollen, was wird nach 2030 mit unserer Umwelt passieren. Und das finde ich wirklich enorm, weil jetzt hat auch die Politik die Pflicht dazu, jetzt tatsächlich zu überlegen, wo müssen und wo können wir investieren. Und ich bin sicher, dass der Klimawandel es auch schafft, eine Chance zu bieten für Investitionen anstatt nur für Subventionen und dass auch diese Investitionen dann tatsächlich auch enorme viele Jobs auch schaffen können. Also gefällt mir ganz gut, dass das Bundesverfassungsgericht hier einfach mal eine klare Ansage gemacht hat. Und ich glaube, das könnte Rückenwind natürlich auch für die Grünen sein. Und natürlich, es dürfte ein Wahlkampfthema werden für die Generation bis 35 Jahre. Wie siehst du das?
Ja, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ne? Auf der einen Seite natürlich wichtiges Thema, dass es auch angegangen wird und dass es eben auch ernsthaft angegangen wird. Ja. Und nicht nur so wischiwaschi, sondern wirklich richtig mit Investitionen. Aber eben genau hier ist der Punkt, es muss halt richtig angegangen werden. Es macht halt keinen Sinn, hier wieder über Subventionen, die du schon angesprochen hast, oder über Verbotskultur irgendwie versuchen zu wachsen, was natürlich auch Schwachsinn ist. Denn wir müssen natürlich investieren in neue Technologien, um klimafreundliche Sachen. Und das ist eben genau der Punkt. Und deswegen das weinende Auge, weil Rückenwind für die Grünen würde mich jetzt eher, naja, wenn man gestern bei Lanz wieder, die Göring-Eckardt gesehen hat, dann muss man halt schon sagen, dass das ganze Programm sehr, naja, sehr schwammig aufgestellt ist, um eben dann durchzugreifen, aber sich eben jetzt vor der Wahl nicht unbeliebt zu machen, das gefällt mir eben überhaupt nicht, denn entweder ich mache klare Ansagen oder ich bin halt nicht ehrlich zu den Bürgern und zu den Wählern und das gefällt mir eben daran wieder nicht, vor allem, weil sie es eben nicht unbedingt verstanden haben zu investieren, gerade im Bereich der grünen Energie. Naja, lassen wir uns überraschen. Grundsätzlich ist natürlich das Verfassungsgericht hier doch was Gutes gelungen, wie ich finde. Richtig, nach dem Mietendeckel hier wieder was Gutes. Mein Top der Woche. Bayer und Baumann. Jetzt werden einige sagen, oh, was ist denn mit ihm schon wieder los? Hat er geraucht? Nein, ist tatsächlich mein Top der Woche, weil wir haben eine Hauptversammlung gesehen. Also ich habe sie gesehen. Ja. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr informativ, denn es hauchte so ein kleiner Wind von Elon Musk. Warum sage ich das? Einfach, weil man gesehen hat, dass man plötzlich eine Vision verkaufen möchte. Man hat das so erkannt. Bei dies hat es bei VW geklappt, also könnte man das auch mal adaptieren. Und ich nehme dir das auch ab, einfach weil es grundsätzlich gut vorgetragen war, auch argumentativ unterstützt und es schlüssig ist. Denn Baumann sagt, wir stehen vor einer Biorevolution. Und als Vergleich nahm er die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, als so ein bisschen die Impfstoffe, Robert Koch-Institut, ne, Paul Ehrlich quasi dann so nach und nach Fortschritte in der Medizin erzielt hatten. Und jetzt stehen wir eben wieder vor so einer Stufe, vor einem großen Wandel, vor allen Dingen aufgrund der neuen Technologien, Künstliche Intelligenz, Big Data, Genforschung und so weiter und so fort. Und diese Fortschritte, gerade auch mit diesen neuen Akquisitionen, die Bayer getätigt hat, muss man sagen, hat man hier doch eine gute Ausgangsposition, um das alte Geschäft so ein bisschen, naja, vergessen zu machen mit eben neuen Umsätzen. Und das, die Agenda gefällt mir sehr, sehr gut. Die Vision hat gepasst und der Weg, wie das erreicht werden soll, finde ich auch, ist stringent. Und ich finde auch sehr schön, wie resilient am Ende dieser Herr Baumann ist, dass er doch trotz der ganzen Kritik am Ende trotzdem noch so dahinter steht und eigentlich ganz stumpf seinen Weg weitergeht. Das bestärkt mich dahingehend, dass ich weiterhin investiert bleibe, auch wenn ich sehr kritisch war als Bayer-Aktionär und da schon ein bisschen, naja, wie sagt man, die Flinte ins Korn geworfen hatte. Aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden
also mit dieser Hauptversammlung. Also du bist positiver jetzt als am Anfang
der Hauptversammlung. Genau, richtig. Das war auch gerade auch im Sinne des Crop Science-Geschäft, also sprich die Agrar, dass auch hier wirklich ein Plan dahinter ist, das Ganze wieder aufzubessern, das Glyphosat-Thema, wie das angegangen wird, das kann man sich bestimmt auch nochmal anhören, ganz im Detail, war wirklich aufschlussreich und sehr gut umrundet. Die beste Frage auf der Hauptversammlung war aber trotzdem, ob man denn schon mit Bitcoin bezahlen kann.
Oh.
Was denkst du, was er gesagt hat?
Nein.
Nein, und warum? Weil keiner danach fragt. Ganz einfach. Ja, er hat gesagt, es gibt keinen Bedarf dazu, mit Bitcoin zu bezahlen bei Bayer. Ja gut, was willst du denn auch kaufen, ne?
Ja. Mit Bitcoin? Ich möchte an dieser Stelle allen Deutschen gratulieren. Marcel, wir haben es mal wieder geschafft.
Ja.
Wir sind Weltmeister. Ja. Und das nicht im Fußball. Wir können also mehr. Na gut, wir hatten noch einen Formel-1-Weltmeister in den letzten Jahren. Aber wir können jetzt sogar mehr als Nico Rosberg und eine Fußball-DFB-Mannschaft an die Weltspitze führen. Weil die neueste Studie der OECD belegt es, wir sind wahre Weltmeister. Wir sind nämlich die Länder oder wir sind nämlich das Land in der Welt, das jährlich die größte Steuern- und Abgabenlast unter all ihren Mitgliedstaaten hat. Glückwunsch! Wir haben das Ding nach Hause geholt. Ja. Wir sind Weltmeister. Nirgendwo anders auf der Welt müssen arbeitende Menschen so hohe Steuern und Beiträge zahlen wie in Deutschland. Singles mit einem Durchschnittsverdienst mussten im Vorjahr 38,9% abgeben. Weißt du, wie hoch der OECD-Schnitt ist?
Ich hoffe tiefer.
25%. Und rechnet man bei Singles die Sozialbeiträge der Arbeitgeber noch hinzu, so kommt man auf 49%. Der Schnitt weltweit liegt hier, also bei der OECD, liegt bei 34,6%. Und jetzt soll bald beide Ehepartner arbeiten, ändert sich auch für Familien das Bild und die Belastung liegt bei 41,5%. Der Durchschnitt weltweit hier liegt bei 28,9%. Aber hier haben wir es nicht ganz an die Spitze geschafft. Und das ist natürlich wieder, du weißt, der Platz 2 ist immer der erste Verlierer. Nur die Belgier waren hier nochmal besser als wir. Also herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf die Bundestagswahl und ich finde es ein Flop, dass hier schon wieder über Steuererhöhungen gesprochen wird. Was wollen wir denn noch mehr? Oder es wäre ja jetzt eigentlich nur noch gerecht, wenn man jetzt vielleicht noch Eheleute und Familien noch härter besteuert, weil dann sind wir auch hier endlich wieder Weltmeister und können uns nächstes Jahr hier vielleicht schon an dieser Stelle auch wieder feiern. Also ja, unglaublich,
Wahnsinn.
Oder?
Ja, also du kennst ja meine Ansicht dahingehend, es ist nicht wettbewerbsfähig, was wir hier machen, weder für die Unternehmen noch für den Einzelnen. Davon mal abgesehen, dass ich hier ganz große Probleme
37
sehe.
Staaten sind mit dabei.
37,
von 37 Ländern, die da mit dabei sind. Und da sind Länder dabei wie Japan, Finnland. Viele sagen ja auch immer in Finnland und in Australien ist alles so teuer. Oder Neuseeland. Nee, die steuern nicht. Und ich bin wirklich schockiert, dass wir trotzdem wieder sagen, wir müssten umverteilen, wir müssten noch mehr Steuern zahlen und ich muss tatsächlich ja auch mal eine Kerbe für Sarah Wagenknecht oder eine Lanze brechen. Sie war ja bei Gabor Steingart die Woche und sie hat ja tatsächlich eigentlich auch mal so dieses linke, dieses liberal-linke Bürgertum, was wir aktuell auch in Deutschland erleben, einfach meines Erachtens nach mal richtig eingeordnet, dass sie auch gesagt hat, jemand, der Biofleisch isst, der kann nicht links sein und der sollte mal aufhören zu sagen, er ist links oder, also,
ja. Naja. Na, das ist halt eine Wohlstandsblase, ne, die wir da haben. Ja. Und tatsächlich ist es halt so, dass man ein halbes Jahr lang, wenn wir normal arbeitstätig sind und dann normal verdienen, also es ist nicht so, dass man reich sein muss, um diese Prozente abzugeben, sondern es ist ein Normalverdiener, die eben hier die Hälfte des Jahres einfach wirklich abgeben von den Einkommen. Und das ist ja eigentlich auch kein Zustand. Also es ist ja weder Anreiz noch irgendwo
wettbewerbsfähig. Aber eigentlich müssten wir doch jetzt über Steuersenkungen mal diskutieren, oder?
Genau, richtig,
und nicht über Steuererhöhungen, wenn wir schon Weltmeister sind.
Also. Und jetzt hat man natürlich diese Krise noch, die man jetzt irgendwie argumentieren kann, dass man sagt, gesagt, wir brauchen jetzt wieder Kohle und das holen wir uns natürlich von unseren von unseren Bürgern, die arbeiten. Ist natürlich auch alles Blödsinn. Wir haben einfach viel zu viele Lasten, wir haben viel zu viele Abgaben. Ja. Und Sozialsystem ist zwar schön und gut, dass wir es grundsätzlich haben, aber es ist einfach viel zu aufgebläht, es ist zu kostenintensiv. Und was ich ganz, ganz schlimm finde und tatsächlich, gerade weil wir in dieser heutigen Zeit eigentlich so einen Weitblick haben, so eine gewisse Empathie für viele und für auch jede alle Sonderfälle. Ich finde es zum Beispiel immer noch ein bisschen schwierig, warum mittlerweile auch Ehepartner oder verheiratet sein muss, um bessere Steuerklassen zu erfahren. Warum muss man denn heutzutage in den modernen Welt überhaupt noch heiraten, um einen Steuervorteil zu bekommen? Finde ich alles recht bedenklich, gerade im Sinne der Gleichberechtigung. Und dahingehend ist das wieder ein schöner Flop, den du hier mitgebracht hast, der mein Herz zum Rasen bringt. Mein Flop der Woche? Das IPO von SYNLAB, das ist fast untergegangen. Jetzt hier am Freitag eben doch recht wenig Nachfrage auf dem Parkett. Weniger Aktien wurden ausgegeben, als es geplant war. Und der Börsengang, so ein bisschen lala, ging nicht so richtig voran. 4 Milliarden Börsenwert für Europas größte Laborkette. Und ich weiß nicht, ich finde es eigentlich interessant. Laborketten ist ja sicherlich etwas, was wachsen wird in den nächsten Jahren. Aber dass die Börse so wenig Interesse hat, vielleicht hätte SYNLAB hier vielleicht eher in den USA an die Börse gehen sollen, dann hätten sie vielleicht die vierfache Bewertung. Wer weiß das schon? Wäre das was für dich?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe dann lieber den Laborausrüster, den Schaufelhersteller mit Thermo Fisher. Wie siehst du es?
Thermo Fisher ist, glaube ich, die bessere Wahl.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Thema der Woche.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum Thema des heutigen Tages. Das ist natürlich das Community Depot von dem lieben Tim, der uns sein Depot zur Verfügung gestellt hat. Wer das Depot einmal sehen möchte, der kann natürlich gerne in unseren Shownotes auf den Link klicken von Get Quinn, denn dort haben wir das Depot von ihm einfach nochmal alle Aktienpositionen direkt sichtbar dargestellt, dass ihr eben auch hier schnell verfolgen könnt, welche Position er überhaupt hat. Natürlich alles ohne Zahlen, sondern einfach nur, damit ihr das verfolgen könnt. Lieber Tim, stell dich bitte einmal vor und erläutere uns deine Strategie.
Ja, hallo ihr zwei. Erstmal vielen Dank. Macht richtig Spaß, euch zuzuhören und habe da auch schon einiges für mich mitgenommen in mein Depot. Finde super, dass ihr auch die Möglichkeit gibt, hier Zuhörern oder vielleicht zukünftig auch Zuschauern die Depots vorzustellen und natürlich dann Feedback zu geben und zu bekommen. Davon lebt ja auch die ganze Community sehr stark. Ja, ich habe ein eher gemischtes Portfolio, sind bestimmt ein paar Sachen bei, die euch bekannt vorkommen, andere, die euch vielleicht nicht so bekannt sind oder auch vielleicht nicht so zusagen, bin ich mal gespannt. Bin selber eher, sag ich mal, vorsichtig konservativ, will da auch gar nicht irgendwie das schnelle Geld mitmachen, sondern versuche so ein bisschen mir mittel- und langfristig was aufzubauen, wenn es Richtung vielleicht mal Eigenheim geht oder dann natürlich auch die Altersvorsorge. Aber auch in meinem Blick, man nutzt ja auch nichts, wenn man das Leben lang spart und dann vielleicht gut betuchter Rentner ist, aber dafür das ganze Leben keinen Spaß hatte. Was habe ich gemacht? Ich bin relativ spät aktiv eingestiegen, in dem Sinne aktiv, dass ich angefangen habe, wirklich gezielt zu besparen. Ich habe mir, nach dem Abitur bin ich direkt in die Berufswelt eingestiegen, habe angefangen auch selber Geld zu erwirtschaften und habe das erstmal vor allem in mich selber investiert. In dem Sinne, ich gearbeitet habe, habe eine Ausbildung gemacht und damit mein Berufsschulleit mein Studium finanziert. Erstmal zu Hause wohnen geblieben und dann natürlich hinterher zum Job musste ich dann auch umziehen, aber versucht erstmal über eine WG möglichst die monatlichen Ausgaben gering zu halten, Studienkosten sowas zu machen, was dann relativ schnell dazu geführt hat, auch das eigene Gehalt aufzubessern. Und positiver Nebeneffekt war, dass ich über meinen Arbeitgeber da schon was machen konnte. Habe da natürlich die vermögenswirksame Leistung abgegriffen, bisschen mit Riester Bausparen, Riester Rente. Ich weiß, ist alles nicht so gut, aber im Endeffekt war es natürlich dann auch Geld, was man mitnehmen konnte, in Anführungszeichen kostenlos. Darüber hinaus ein Kapitalkontenplan, das ist rein arbeitgeberfinanziert etwas, wo ich etwas aufbauen konnte, ist ein gemischtes Depot. Und auch einen Pensionsfonds abgeschlossen, wo ich von meinem Brutto Geld einzahlen kann, das bis zur Rente mache. Und eher konservativ angelegt, aber dafür auch sehr solide. Das heißt, selbst jetzt hier in der Corona-Krise aktuell oder auch die letzten größeren oder kleineren Einbrüche, die da kamen, hat es relativ solide abgefedert, hat durchschnittlich so 4%. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Ja, was habe ich ansonsten? Ich habe ein gemischtes Portfolio. Ich versuche mich bei Einzeltiteln auf 30 Titel zu begrenzen und die auch nicht groß werden zu lassen. Also alle mit so einem Zielwert von ungefähr 3% maximal. Und einen Großteil dann in ETFs zu stecken. Bin da jetzt aufgrund von Corona, muss ich eigentlich umschichten, weil ich Ende 2019 aktiv auch zwar stufenweise rein bin, aber dann natürlich auch im März da stand, erstmal mit knapp 30% im Minus war. Und habe es jetzt geschafft, dann auch durch ein bisschen aktivere Eingriff, ein bisschen kreative Arbeit mir mein Polster wieder, dass ich wieder plus 30% bin. Jetzt ganz aktuell, tagesaktuell sind wir bei 28% im Plus mit nur einem Titel, der mehr als 5% im Minus ist. Ansonsten bespare ich monatlich den Großteil, wie gesagt, in ETFs und muss da jetzt auch gucken, dass ich das ausgleiche, das Ganze. Nebenher experimentiere ich mit so ein paar anderen Sachen. Das ist einmal hobbymäßig. Habe ich mir zum Beispiel vor einiger Zeit mal einen Oldtimer geholt, mit dem ich auch im Sommer fahre. Der mittlerweile auch, habe ich auch ein Wertgutachten, ist auch versichert. Klar sind da monatliche Ausgaben, mit dem Sinne, dass er gewartet werden muss. Die rechne ich da natürlich auch gegen, aber der hat seinen Wert schon mehr als verdoppelt in der Zeit. Habe ansonsten Spielzeug, so ein bisschen hobbymäßig einfach, oder auch Sneaker was. Das sind alles Sachen, für die ich mich selber interessiere, die ich auch im Fall von Sneakern teilweise selber trage und wo ich immer gucke, dass ich dann vielleicht mal 2, 3 kaufe, die ich auch alle tragen könnte. Und dann schaue, wenn ich was absetzen kann mit Gewinn. Das ist zum Beispiel so ein Experiment. Ich versuche, dass die Schuhe sich selber finanzieren. Also ich kaufe die dann, wenn ich sage, die gefallen mir, die würde ich tragen. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben und sage dann letztendlich, jetzt habe ich 3 Paar, ich brauche ja im Alltag nur 1. Verkaufe ich und den Gewinn nehme ich dann, um mir wieder neu zu holen. Oder so Bobbleheads, das ist auch ein Posten, das mittlerweile im mittleren vierstelligen Betrag. Ist bei weitem nicht das, was ich dafür investiert habe. Ja, ansonsten experimentell so, wie gesagt, eher konservativ. Ich habe jetzt auch mal so knapp 5% in Krypto und Peer-to-Peer gesteckt. Bin da auch recht zufrieden mit, wie das Ganze wächst. Achte aber natürlich auch darauf, dass es nicht größer wird. Dann viel Spaß. Roast me. Also nehmt euch da gerne, haltet euch da nicht zurück. Wenn ihr was habt, bin ich da echt froh. Vielleicht noch, was ich noch mitgeben würde, ich habe so ein paar Posten, die habe ich jetzt beobachtet. Das sind vor allem deutsche Posten gewesen, einfach weil ich mich damit gut auskenne. Ich weiß, das ist ein großer Fehler, man muss da auch mal kreativ werden und über den Rand hinausblicken. Aber was ich dieses Jahr plane, ist einmal bei der Deutschen Telekom stärker einzusteigen. Finde ich sehr spannend, war für mich immer unterbewertet. Hing trotzdem an den 15 Euro, meiner Meinung nach vor allem sehr, sehr subjektiv das Ganze. Das ist auch generell was, wo ich versuche, klar, die Zahlen nicht außer Acht lassen, aber ich glaube, das ist auch stärker was geworden, wo man sich mittlerweile einfach auch so ein bisschen Emotionen mitspielen, sieht man ja auch gerade an den Meme-Trades so ein bisschen. Wie gesagt, da werde ich mir einen größeren Posten jetzt aufbauen. Und das andere ist ein wahrscheinlich asiatisch-japanisch geprägten ETF, in den ich reingehe. Muss dafür dann aber auch natürlich ganz gucken, wenn ich jetzt mal im Limit bin, was baue ich dafür ab. Dann vielen Dank und eine schöne Show.
Vielen lieben Dank, Tim, für deine Ausführungen. Marcel, das war jetzt doch relativ viel. Erzähl uns doch nochmal ganz kurz und ordne es nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein. Wie ist denn sein Depot wirklich aufgebaut?
Ja, also doch schon sehr, sehr diversifiziert, was wir natürlich grundsätzlich immer für gut heißen. Lieber mal halt zu viel diversifiziert als zu wenig, muss man ja sagen. Ja. Und mir gefällt es auch sehr, sehr gut, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass er eben hier sowas wie Oldtimer mit reinbringt. Das ist ja super, ne? Verdoppelt. Und ist ja auch so eine, man braucht natürlich eine gewisse Leidenschaft dafür, um das auch zu machen. Würde mir zum Beispiel jetzt schwerfallen, weil ich überhaupt keine Ahnung von diesen Sachen habe. Ja, ich freue mich, wenn ich mein Auto setze und abschließend wieder hinstelle. Aber bei Oldtimern, ja klar, braucht man so eine gewisse Leidenschaft. Ich finde auch den Kryptoanteil hier sehr, sehr gut, den er da frisch mit aufgebaut hat. 5% als Beimischung ist das absolut nachvollziehbar. Ja. Auch eine Art Hobby ist ja dieses Reselling am Ende des Tages. Das ist ja auch super, wenn es erfolgreich ist und Geld bringt. Why not?
100%.
Ja, was sagst du dazu?
Cool. Also ich bin ja wirklich eigentlich, ich bin ja so noch nicht mal Krypto, sondern einfach nur hier Aktien und das war's. Alles auf Aktien. Gibt's ja auch einen schönen Podcast. Und das ist einfach so, also na gut, ich habe ein bisschen Lego.
Ja, stimmt, machst Lego Reselling, ne?
Ich mache ja kein Reselling. Ich mache ja erstmal nur Buy and Hold.
Ach so.
Und hoffe, dass die Kinder es irgendwann nicht einfach auspacken, wenn sie es finden.
Oha.
Ein Oldtimer, kenne ich mich auch viel zu wenig mit aus. Würde ich mich, glaube ich, auch da nicht trauen, mehr zu fahren und hätte auch wirklich Angst, dass da irgendwas passiert.
Ist ja versichert.
Aber ja, coole, wirklich coole Beimischung. P2P hat er ja auch noch ein bisschen.
Genau.
Finde ich auch grundsätzlich.
Ich glaube, Mintos war das.
Schöne Sache. Aber Marcel, das stimmt gar nicht. Ja. Nächste Woche haben wir unseren Depot-Rückblick-Podcast und wir können ja jetzt schon mal anteasern. Wir werden auch ein bisschen mehr diversifizieren. Also seid gespannt nächste Woche, weil wir werden mal außerhalb der Aktien anfangen zu investieren. Mehr dazu gibt's aber nächste Woche. Sein Aktiendepot, finde ich, ist doch relativ schön aufgeteilt, muss man wirklich sagen. Also er hat ja einen Großteil ETFs, einen kleinen Anteil, oder was heißt ein kleiner Anteil? Also der größte Teil seiner Investitionen im Monat läuft in ETFs. Dann hat er noch ein Aktiendepot. Wir haben auch bei unserem Partner GetQuinn, haben wir sein Depot einmal abgebildet, natürlich ohne die Einstandskurse. Den Link zu Tim, seinem Depot, findest du natürlich jetzt auch wie immer in den Shownotes und kannst es dir dann auch nochmal angucken und ihm dann auch gerne nochmal ein Feedback, zum Beispiel bei YouTube oder auch natürlich bei Facebook, in die Kommentare schreiben. Marcel, was sagst du denn eigentlich zu seinem Aktiendepot?
Genau, also das Aktiendepot ist der größere Teil im Verhältnis zu den ETFs. Ja, die sind in absoluten Zahlen dann doch etwas höher gewichtet, was ja natürlich auch ein bisschen mehr DPS auf die Straße bringen soll. Und das ist natürlich auch absolut nachvollziehbar. Und ich würde sagen, wir fangen mal oben an. Und da haben wir zum Beispiel eine Brookfield Renewable Partners mit einer recht hohen Gewichtung von 13,5%. Jetzt muss man aber sagen, hat ja der Tim gesagt, dass er eben nicht mehr als 30 Positionen in seinem Depot haben möchte und eine einzelne Position nicht mehr als 3% betragen soll.
Was hältst du denn grundsätzlich erstmal von dieser Aussage?
Also grundsätzlich muss ich sagen, finde ich diese Begrenzung von 30 Werten nicht unbedingt jetzt haltbar. Ja, also ich kann es verstehen, dass man sich nicht zu sehr diversifizieren, also nicht überdiversifizieren möchte, um eben nicht die Performance zu verlieren, weil es gibt immer Unternehmen und auch nicht Überblick. Es gibt ja immer Unternehmen, die man, ich sag mal, auch mal nach hinten losgehen, ja, die Performance wieder drücken. Daher, klar, 100 Unternehmen sind natürlich viel, viel behäbiger als eben 30. Ja. Macht grundsätzlich Sinn, würde es aber nicht unbedingt allzu starr sehen.
Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ich kann ihn verstehen. Ich habe am Anfang ja auch immer gesagt, naja, bei 30 ist wirklich Schluss. Ich kann mich gar nicht so groß darum kümmern. Ich bin mittlerweile auch davon abgerückt und sage, naja, lieber Unternehmen, also meine persönliche Meinung auch, diese 30 Unternehmen, man sollte sich dieser Barrieren, einfach dieser sich selbst gesetzten Barrieren, es gibt über 8000 Aktien weltweit. Warum soll ich denn sagen, ich kaufe nur 30 davon, wenn es gibt auch 8000 andere Geschäftsmodelle, ne? Und das ist einfach so wirklich der Punkt zu sagen, ich würde mich dem Ganzen auch nicht mehr verschließen, werde ich auch in Zukunft nicht. Auch diese 3% vom Depot finde ich persönlich, hatte ich auch lange mal, dass ich gesagt habe, ich werde dann immer rebalancen. Was ich ja jetzt tatsächlich auch mal mache, wenn mir eine Position zu heiß gelaufen ist, auch über 100% ist, dass ich dann sage, ich nehme mein Investment raus. Das hat er ja hier auch gemacht bei seiner drittgrößten Position.
Genau, das ist die Palantir Technologies und hat er natürlich von Anfang an ordentlich Rendite mitnehmen dürfen und hat natürlich dann auch hier schon mal die ursprüngliche Investition rausgenommen. Hm. Und ich finde es auch gut, dass er jetzt den Rest und dass er auch hier zum Beispiel 6,2% beträgt, auch die ist ja Überbelastung drin lässt, weil letztendlich hat er ja nichts verloren, wenn du das, warum sollte er das rausnehmen, ne?
Richtig.
Das finde ich absolut richtig und ich finde es auch gut, dass er bei Brookfield, um dann nochmal zurückzukommen, die Brücke zu schlagen und bei der zweitgrößten Position Apple eine gewisse Übergewichtung drin lässt, weil das natürlich stabile, wirkliche Ankeraktien sind, die im Depot jetzt auch nicht das Risiko verstrahlen, zu sagen, jetzt hier geht's richtig stark nach unten. Deswegen finde ich gut, dass er dort das abrückt. Bei Brookfield hat es wahrscheinlich auch ein bisschen Handelsgründe, weil man, glaube ich, über Clearstream nicht ganz so gut handeln kann aktuell, habe ich jetzt keine eigenen Erfahrungen, aber ich kann es absolut verstehen und ich finde es auch gut, wie er selber sagt, dass Apple zum Beispiel eine Beimischung und Verwahrung ist fürs Geld.
Ja.
Kann ich absolut nachvollziehen, weil sie läuft halt.
Ja, das auf jeden Fall. Also weiter geht es dann auf Platz 4, auch mit Reality Income, hat auch einen Depotanteil von 4,1, Tencent 3,84, Iron Mountain hat 3,41, Square 3,38, Dermafan 3,32. Also das sind jetzt die 3%, die gehen wir nochmal durch. Dann gibt's noch Alibaba, SunOpta, Store Capital, Zhong'an, das ist ein Versicherer aus China, die Talangs, somit hat er ja natürlich auch die Hannover Rück mit dabei. Dann haben wir noch American Tower und das war's. Und ich finde jetzt einfach, wenn man überzeugt ist von diesen ganzen Unternehmen, dann sollte man die einfach laufen lassen und tatsächlich vielleicht bei 100%, wir haben ja hier von der Entwicklung, na gut, wir haben jetzt hier noch die Zhong'an schon mit 40% im Plus, dann haben wir Tencent mit fast 40% im Plus, warum dann nicht, also das, wenn man damit besser schlafen kann, warum nicht einfach bei 100% sein Investment rausnehmen und den Rest laufen lassen und dann entweder, wenn man weiterhin sagt, ich möchte die 30 Aktien nicht aufheben, dann vielleicht nochmal umschichten, irgendwo nachkaufen. Aber ich würde nicht auf Biegen und Brechen irgendwo umschichten, oder?
Genau, also nicht des 3% Willens wegen. Ja. Also man kann ja sagen, 3% ist so mein Richtwert. Eine Depotgröße sollte jetzt nicht unbedingt allzu enorm darüber hinweggehen. Wenn das so ungefähr dabei bleibt, ist es erstmal gut. Jetzt wächst natürlich meine Aktie fällt, deswegen auch mal unter die 3%. Ja. Ich würde das nicht mit rebalancen, wenn es jetzt nicht unbedingt notwendig wäre. Nee. Ne? Wenn jetzt von mir so eine Alibaba sich verdoppelt, warum sollte man dann auch unbedingt wieder rausnehmen? Ja, also man kann das auch einfach liegen lassen und laufen lassen. Ich glaube, das ist für den Zinseffekt euch auch gar nicht so schlecht.
Wie gefallen dir denn die Unternehmen bis jetzt so? Das sind ja jetzt die ersten.
Wir haben jetzt
14 Positionen.
Genau, richtig. Wir sind jetzt bis zur 14. Position von 29 vorangegangen. Und ich finde erstmal so grundsätzlich sind alles auch viele solide dabei. Ne? Also gerade auch hier, wenn ich hier Realty Income anschaue, ist es natürlich ein monatlicher Dividendenzahler. Und hier sieht man auch ein bisschen die Vorliebe zu Dividenden, die wir dem Tim jetzt hier einfach mal unterstellen. kann er uns gerne nochmal bestätigen, wenn es denn so ist. Ansonsten sind natürlich auch ein paar Plays drin, wo ich dann sage, so interessant. Also gerade so eine Sunopta ist ja durchaus wäre mir so nicht als Begriff nicht da gewesen, ist ja auch ganz gut gelaufen. Dann deine Store Capital, ja, die auch als Dividende natürlich recht gut mit abwirft. Also macht schon grundsätzlich Sinn. Mir persönlich gefällt auch so eine Dermafarm, tolles Unternehmen aus Deutschland, ja, dass er da schon Gas gibt auch und zuletzt ja richtig ordentlich lief. Also kann ich nachvollziehen, gutes Grunddepot. Und dann kommen ja noch weitere unten drunter. Aber zunächst, was sagst du zu den ersten 14?
Also ich persönlich finde Brookfield Renewable Partner zu viel.
Okay.
Mit 13,5%. Also das ist mir, ja, weiß ich nicht. Also ich finde, er widerspricht hier sich und seinen Regeln einfach. Also das ist ja schon fast das Fünffache von dem, was er eigentlich möchte als Depotgröße. Und da würde ich mich nochmal freuen, wenn er uns vielleicht nochmal schreiben würde.
Na, ich könnte mir vorstellen, ich habe eine Theorie, woran das liegt. Erstens nicht mehr so gut handelbar, wie er es uns schreibt über Clearstream. Das heißt, vielleicht ist es wirklich ein Hindernis zu verkaufen. Und zweitens hat diese Position 95% gemacht. Also sprich schon mal verdoppelt. Und dann hat man natürlich anteilig auch relativ schnell prozentualen Klumpen drin, der aber doch relativ viel
dann
Dividende abwirft.
Dann würde ich bei 100 aber dann vielleicht doch mein Investment rausziehen.
Ja, wenn es denn geht. Wenn es über Clearstream mega viele Gebühren verursacht, dann würde ich es auch laufen lassen. Vor allem, weil die Dividende von Brookfield relativ oder doch regelmäßig kommt, auf einem hohen Niveau, kann ich schon nachvollziehen, das so zu lassen.
Ja. Okay, also ich würde es drin lassen auf jeden Fall. Dann haben wir Apple, Palantir würde ich auch drin lassen, Reality Income, ich bin ja immer so der Meinung, mit Dividenden in jungen Jahren sollte man tatsächlich eher vorsichtig sein, lieber Dividendenwachstum, Wachstumswerte, günstig bewertete Unternehmen, aber so auf diesen Cashflow und auch wegen den ganzen Steuern würde ich, glaube ich, aktuell noch nicht so sehr auf Dividenden gehen.
Das ist halt ein Wohlfühlfaktor, ne? Jeden Monat eine Dividende.
Ja, aber wichtig ist, das ist natürlich auch nur noch mentale Buchführung, das wird vom Kurs abgezogen.
Stimmt.
Dann haben wir die Tencent Holdings, die würde ich auch drin lassen. Mein Podcast-Kollege, den ich ja immer gerne höre, Jim Cramer, der sagt ja immer, JD.com, Alibaba und Tencent sind die drei einzigen chinesischen Unternehmen, die man halten darf und halten könnte. Iron Mountain finde ich eine richtig coole spekulative Position, weil wir wissen natürlich, datensensible Daten, das ist natürlich auch immer wichtig und es ist auch wichtig, dass diese geschützt werden. Square, hast du ja selber im Depot, auch cooles Unternehmen.
Ja.
Dermafarm, ich sag's ja immer wieder, ich hätte auf meinen Großvater hören sollen. Sunopta, Store Capital Corporation bin ich auch jetzt nicht so der Fan. Zhongan finde ich auch ziemlich cool, um einfach Versicherungen, um somit vielleicht auch den asiatischen Bereich abzudecken, aber ich brauch's nicht. Eine Talanx, ja, ich glaube, da würde ich tatsächlich doch lieber eher direkt in den Rückversicherer investieren wollen, obwohl natürlich die Talanx einen Discount hat vom Buchwert.
Genau.
Im Gegensatz zu einer Hannover Rück zum Beispiel.
Vielleicht genau der Play dahinter. Ne?
Ja, genau. American Tower, wir sind hier beide selber investiert. Also ich bin investiert in Palantir, dann habe ich noch American Tower und das war's. Du bist ein bisschen mehr investiert, ne?
Ja, richtig, genau. Wie gesagt, in Apple, ne? Da sind dann noch, Tencent ist ja noch dabei. Mhm. Aber genau, also Sunopta kann ich verstehen, so ein bisschen gesunde Lebensmittel ist schon von der Story her in Ordnung, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Gut, Zhongan, Versicherung ist sowieso nicht so in meinem Depot so häufig vertreten. Aber wie gesagt, er hat sich ja dabei Gedanken gemacht, sind ja Unternehmen, die sicherlich da irgendwo eine gewisse Fantasie auch mitbringen, hier und da, ne? Vor allem jetzt auch gleich in der zweiten Hälfte des Aktiendepots. Und insofern kann man hier nicht meckern.
Wichtig ist, wem das jetzt natürlich alles zu viel ist, was wir jetzt hier gerade erzählen, schaut nochmal in die Shownotes. Wir haben das ganze Depot nochmal für euch Realtime-Kursmäßig auch nochmal aufgelistet.
Genau, wir könnten mal weitergehen. Procter Gamble geht dann schon so ein bisschen unter die 3% im Moment. SAP ist immer dabei. Movi, Kraft Heinz. hier hätte ich schon das erste Mal wieder ein Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Ich weiß nicht, Kraft-Heinz, mir persönlich ist das...
Da gibt es irgendwie coolere Nahrungsmittel-Plays, zum Beispiel Unilever, ja. Nestlé und die... Also Kraft-Heinz ist halt wirklich so.
Ja, das ist halt die Turnaround-Story. Also ich hatte, könnte mir vorstellen, dass er dann sagt, okay, hier kommt die Turnaround-Story mit rein. Für mich wäre es nichts. Okay, würde ich jetzt zum Beispiel überlegen, ob ich die rausnehme.
Aber Turnarounds gehen ja auch statistisch gesehen meistens schief.
Die meist schon, ja. Deswegen sind sie ja am Boden, die Unternehmen. Naja, kommt drauf an. Ne? Muss man halt sehen, kann, ja, wie auch immer. Nano Dimension ist mal mir so nicht so im Begriff. 3D-Druck ist es, ne?
Genau.
Hey, gut, ich sag mal, letzten Endes ist das natürlich dann so eine kleine Wette, die natürlich bisher aufgegangen ist mit 55% Kursperformance. Ja. Und es war von vornherein ja auch keine Überbewertung, weshalb das auch völlig nachvollziehbar ist. Deutsche Consumer Right ist natürlich auch ein Dividenden-Player, ne, ganz klar. Ja.
Und gerade jetzt. Ich glaube da auch wieder, wenn ich Reiz spielen wollen würde, würde ich. Also kann ich voll und ganz verstehen, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte mir keine eigenen Immobilien kaufen, ich möchte das Thema über REITs spielen, dann kann man, ist ja mit American Tower schon der richtige Anfang, aber warum dann nicht zum Beispiel eine Prologis noch mit dazu nehmen oder eine Equinix, also dann würde ich doch glaube ich eher so Trends spielen und das dann über die Immobilien dahinter, oder?
Ja, wie gesagt, die deutsche Konsumreit ist ja da durchaus auch eine interessante... Naja, es sind ja eher die Einzel-, also wenn du jetzt zum Beispiel so ein Aldi hast, der sich niederlässt, der geht zum Beispiel in solche Sachen rein. Also hier Lebensmittel eher. Also es ist nicht so dieses typische Büro-Gedöns, ja, sondern tatsächlich hier schon mehr im Retailer. Ja, Berkshire Hathaway, kann man ja nichts dagegen sagen. Nee. Dann hast du vor im Vorgespräch gesagt, Coca-Cola und Pepsi würdest du beide natürlich nicht halten. Wir wissen alle, dass du Pepsi nehmen würdest, das ist
ja,
klar.
Ja, auf jeden Fall, weil es mir natürlich auch besser schmeckt. Aber ich habe ja schon Coca-Cola mit der Berkshire.
Das stimmt.
Deswegen finde ich, dass das hier einfach ja irgendwie eine Coca-Cola-technische Übergewichtung, was ich nicht so prickelnd finde.
Dann geht es nochmal in den deutschen Mittelstand, Mühlbauer und Hensoldt. Dann haben wir hier noch Fresenius Medical Care.
Digital Reality Trust ist auch mit dabei. NCR Corporation Nornickel. Das ist, und dann sind wir eigentlich jetzt auch schon durch seine...
Genau, das waren jetzt 29 Werte und auffällig tatsächlich viele Dividenden. Ich glaube, dem Tim ist schon wichtig, dass man hier doch eine relativ stringente Dividendeneingänge sehen kann, dass das Geld auch wirklich wieder ankommt und zurückkommt. Und es ist ja grundsätzlich auch ein kleiner Wohlfühlfaktor.
Jetzt gehen wir es nochmal kurz durch. Welches Unternehmen, du sagst einfach nur, ob du es halten würdest, ob du es verkaufen würdest, wenn es in deinem Depot wäre, ja? Okay, ich frage dich, Procter & Gamble.
Würde ich behalten.
Würdest du behalten? SAP.
Würde ich auch behalten.
Movi.
Würde ich auch behalten.
Kraft Heinz.
Würde ich rausnehmen.
Alternativ, was würdest du mit dem Geld machen?
Tatsächlich, wenn es ein Konsumgüter mit Dividenden, dann tatsächlich, wie du schon sagtest, eine Nestlé, eine Unilever, irgendwie so in dem Bereich mit reingehen, ja.
Church & Dwight vielleicht auch, ein Schnellboot.
Absolut,
in
den ganzen schöner Thema Vorschlag. Konsumgüter. Genau, Church & Dwight wäre dann auch ein Dividendenaristokrat, durchaus auch ein interessantes.
Und ein stark wachsendes Unternehmen in diesem Bereich. Und wer will nicht Vanish Oxys haben in seinem Depot?
Genau, macht auf jeden Fall sauber.
Nano Dimension.
Ja, wäre ich jetzt raus, weil auch die Bewertung, glaube ich, extrem hoch ist. Aber es ist halt ein Play. Bisher hat der Markt ihm ja recht gegeben. Deswegen.
Aber er hat ja schon 55,9% Rendite.
Ich würde es mitnehmen.
Ja. Genau.
Wolltest du das damit sagen? Ja.
Deutsche Konsumreit.
Kann ich verstehen, dass man es hält, würde ich aber auch raus und würde ich tatsächlich eher eine Prologis oder irgendwas nehmen.
Equinix zum Beispiel.
Bei dir.
Berkshire Hathaway.
Klar,
hatten wir beide halten. Mal im Depot. Gibt auch eine Analyse von Peter dazu.
Ist breit gestreut, das ist kein Fehler.
Coca-Cola.
Würde ich rausnehmen, mir würde die Performance fehlen.
Lieber eher eine Pepsi.
Würde ich eher behalten, weil da mehr Pep drin ist im wahrsten Sinne des Wortes, weil natürlich mehr Wachstum auch dahinter steckt und gegebenenfalls hier einfach andere Dividendenwerte suchen, kommen wir gleich nochmal drauf.
Mühlbauer Holdings.
Ja, kann man machen, ist okay.
Hensoldt.
Wäre jetzt ja aus bestimmten Gründen nicht so meins, auch weil der Staat so drin ist. Ne? Ich mag das nicht, wenn 25,1% der Staat irgendwo mit drin hat, das wäre für mich schon ein Red Flag, wie du so schon sagst. eine Digital Realty Trust, ist halt wieder eine REIT, ne? Kann man im Prinzip machen. Ne? Fresenius ist natürlich unterbewertet, kann man liegen lassen.
Aber da würde ich, glaube ich, eher aufs Mutterschiff umsteigen.
Stimmt.
Ich würde nicht eine Fresenius Medical Care, ich würde mir noch Krankenhäuser, Spezialnahrung. Spezialnahrung ist ein Riesenmarkt auch. Ja. Sie sind ja auch mit Kabi ganz groß bei Medikamenten, also bei Nachahmermedikamenten mit dabei.
Ja. Nornickel?
Nornickel, oh nee.
Wäre ich auch raus, ja. Nee, aber wie gesagt, also ich glaube, unser Vorschlag wäre hier für das Aktiendepot, um jetzt mal konstruktiv noch weiter mehr zu bringen. Und zwar würde ich hier wirklich ein paar Sachen rausnehmen und die umschichten in, ich sag mal, wirkliche Einzelwerte mit Dividendeneingängen. Also wir haben schon angesprochen, Dividendenaristokraten.
Johnson und Johnson. Also mir fehlt dieser ganze Pharma-Bereich hier in diesem Depot.
Okay.
Also Dermapharm haben wir.
stimmt. Ja.
Aber sonst?
So was ist eher so die agierende.
Hm. Johnson & Johnson, Stryker, Medtronic vielleicht auch.
Ja, also gerade da.
Bayer vielleicht auch.
Ja, wenn man das, klar.
Wenn man das Risiko mit eingehen will, na gut, er möchte es ein bisschen. Aber dann ist doch Johnson & Johnson ist doch eigentlich prädestiniert für ihn.
Für dieses Depot ist Johnson & Johnson definitiv prädestiniert.
Ja.
Und auch eine Denner hier.
Ja, auf jeden Fall.
Na, oder eine Thermo Fisher tatsächlich.
Das stimmt.
Würde ich auch ganz gut. Also allgemein, wie gesagt, wir würden umschichten noch, also einige Werte in die Aristokraten, in die Dividendenaristokraten, weil dann ist die Vorliebe für Dividenden weiterhin gegeben.
Ja.
Und man hat zumindest immer wieder steigende Dividenden und deswegen auch vielleicht noch Dividendenwachstumswerte, also sprich dort, wo wirklich immer wieder richtig schön erhöht wird. Das wird, glaube ich, auch hier ganz gut reinpassen, einfach weil man dann natürlich mit dem Alter auch höhere Dividendeneingänge bekommt. Das heißt also, wenn man dann doch mal zum Richtung Renteneintritt geht, dann hat man natürlich hier einen recht großen Betrag, den man an Dividenden mit reinnimmt.
Ja, also auf jeden Fall.
Also Dividenden, die das Unternehmen nicht ausschöpfen, sondern quasi mitwachsen.
Ja, also bin ich voll und ganz bei dir. Dann Dividendenwachstum könnte man auch zum Beispiel eine Zoetis überlegen. Finde ich auch ein tolles Unternehmen. Humanization of Pets wird man hier spielen. Also ich glaube, dass der Aktiendepot hat eine tolle Marschrichtung.
Ja.
Jetzt geht es darum, so das nochmal ein bisschen Feinjustierung und dann nochmal drüber schlafen, ob man nicht vielleicht doch mehr als 30 Positionen sich ins Depot holen möchte. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Weil jetzt kommen wir nämlich zu meinem Steppenpferd. Und da kommen wir zum ETF-Teil. Bin ich ja super begeistert. Das ist, glaube ich, auch so mal das erste Mal, dass uns Leute ein Depot schicken und sagen, Mensch, hier, pass mal auf, ich habe ein größeres ETF-Depot, also eine größere ETF-Sparrate monatlich als auf Einzelaktien. Finde ich cool. Aber, und ich muss jetzt leider den Zahn ziehen, hier sind 17 ETFs. Und ich finde einfach, ein ETF-Depot muss so einfach sein. So einfach, dass man es einfach besparen kann, jeden Monat mit einem Sparplan und hier, weißt du, sich einfach nicht mehr ranwagen muss. Einfach nichts mehr machen. Einfach besparen bis zur Rente und dann freut man sich, dass man reich ist. Ich wollte mich nicht, weil ich bezahle ja mit einem ETF, einen ETF-Anbieter, den ETF-Fondsmanager, ich bezahle ja trotzdem Leute dafür, dass sie genau einfach nur einen Index abbilden. Ich bezahle sie ja mit einer jährlichen, auch mit einer relativ hohen Gebühr dafür, dass sie mein Geld vermehren. Und ich glaube, wenn ich nicht das Vertrauen habe, dann sollte ich das nicht machen, aber ich sollte mir keine 17 ETFs ins Depot legen. Wie siehst du das?
Naja, ich glaube, ich bin bei dir, wenn man sagt, 17 ETFs sind einfach, also in meinen Augen auch zu viel, weil natürlich auch viele Überschneidungen drin sind.
Richtig.
Also nicht in den Namen, also sprich jetzt, wenn man jetzt so ein Global Dividend nimmt und so ein Clean Energy, dann ist natürlich hier wenig Überschneidung drin. Aber wenn man die 17 übereinander legen würde und wirklich mal die Investments der einzelnen ETFs quasi mal übereinander legt und schaut, was, welche Position wächst, hat man, glaube ich, sehr viel, naja, ich sag mal, ganz viele Parallelen oder viel einzelne Posten, die einfach zu groß sind, ja. Und vielleicht auch ein paar ETFs, die einfach underperformen über die Jahre hinweg. Also wenn ich jetzt so ein bisschen an Global Dividend denke, könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt wirklich nachgesehen zu haben, könnte eng werden. Ja, oder das, ja, gerade in Europa.
Also gehen wir es mal kurz durch. Wir haben auf Platz 1 Stocks Global Dividend, dann haben wir den Core MSCI World, Automation and Robotics, dann Stocks Europe, Digitalization, Global Clean Energy, Nasdaq 100, Digital Security, MSCI Emerging Markets IMI, Developed Markets Property, dann World Momentum, Core World, dann BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio, dann haben wir Agribusiness, dann haben wir Portfolio Income, Euro Stocks und MSCI Emerging Markets nochmal nach ESG screened.
Nee. Ist ein bisschen viel und ich würde tatsächlich, oder sind wir uns glaube ich einig auch, wir würden beide da ziemlich einiges einstampfen, ja.
Ja.
Und wir hätten jetzt rein technisch, wenn wir das jetzt sanieren würden, was ja grundsätzlich, also wir würden natürlich diesen, man muss eins sagen, der Core MSCI World, eine Position davon läuft über diese vermögenswirksamen Leistungen.
Laufen lassen, mach das ich laufen ja auch, lassen. Aber das, weißt du, was ich mache? Ich habe das in meiner Vermögensaufstellung gar nicht drin. Also ich denke da gar nicht dran, weil das geht ja automatisch von meinem Gehalt ab jeden Monat.
Ja.
Und in 5 Jahren oder 6 Jahren, wenn diese Sperre da ausläuft, dann freue ich mich, dass ich auf einmal Millionär bin. Das ist so.
Ja, okay.
Ja, aber ich würde das gar nicht mit aufführen irgendwo. Ich würde das einfach wegsparen lassen jeden Monat. Und er hat auch eine Sparrate, die höher ist als das, was der Arbeitgeber maximal dazugeben kann. Und da muss ich sagen, die nehmen noch relativ hohe Gebühren, diese Anbieter. Ich würde, glaube ich, nicht mehr reinpacken, als ich müsste.
Mhm.
Das ist so ein meistens, man hat ja so 40 Euro, die man maximal kriegen kann. Viele sagen zum Beispiel, ich gebe 20 dazu, dann gibst du nochmal auch nochmal 20 dazu. Ich würde nur das dazugeben, was ich dazugeben muss und keinen Pfennig mehr, weil die Gebühren hier doch bei diesen Produkten immer noch relativ teuer sind.
Okay, ja, schöne Information. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, als Selbstständiger habe ich ja sowas nicht. Ja, aber grundsätzlich bei den anderen ETFs hätten wir jetzt eher so den Fokus gelegt auf den klassischen MSCI World Core. Genau. Ja, das macht natürlich immer Sinn, weil man im Prinzip schon sehr viel davon abgebildet hat.
Du hast Apple, du hast Nvidia, du hast Facebook, du hast Alphabet. Also diese ganze Woche hast du einfach nur davon profitiert, ohne dass es schlecht gelaufen ist. Und sag du nochmal weiter, ich guck mal, was ich habe ja auch einen ETF-Anteil. Und dann schaue ich einfach mal, wie das Ding letztes Jahr gelaufen ist, ohne dass ich was machen musste, einfach nur, dass ich gespart habe. Ja,
ja. Und ja, also wir würden weiterhin sehr nahelegen, diesen MSCI World, nicht World, den Emerging Markets noch zusätzlich zu halten, also sprich das dann als zweiten zu lassen. Und dann natürlich, um ein bisschen Pep wieder mit reinzubringen, natürlich nochmal den Momentum und auch den Global Clean Energy, einfach um diesen Trend zu spielen. Denn dieser wird sich natürlich auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre natürlich erstrecken und Rendite erzielen. Welcher das am Ende des Tages ist, welcher Global Clean Energy, gibt es ja auch verschiedene, dann kann man natürlich auch den der ESG-Standards nehmen oder wie man das dann machen möchte, das ist natürlich dann wieder die andere Frage, aber ich glaube, ich würde hier einige ETFs einstampfen und gegebenenfalls die ein oder anderen Trend auch direkt mit Branchenführern mitnehmen, die man vielleicht dann wieder im normalen Depot aufnehmen kann. Und ich glaube, hier findet man auch einige, die gerade in den Dividendenwachstumswerten oder auch in den Aristokraten sich wiederfinden, die hier einige Gebiete abdecken. Also ja, da
auf jeden Fall.
Aber natürlich muss man auch sagen, dass die ersten sieben ETFs hier wirklich gute Performance geliefert haben. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie lang. Wir haben jetzt hier keinen Zeitraum stehen, aber es ist natürlich erstmal positiv, was natürlich grundsätzlich nie ein Fehler war. Also das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Das Depot insgesamt ist trotzdem super und absolut Respekt für diese doch breite Schichtung und vor allen Dingen auch natürlich, um sich so abzufedern gegen Rücksetzer. Ja. Tim hat es ja kennengelernt, ne, 2019 eingestiegen und dann kam hier gleich der Crash, tut natürlich weh und das möchte man natürlich nicht so schnell wieder fühlen.
Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, der MSCI World, was denkst du, wie viel hat der in den letzten 12 Monaten gemacht?
Genau, in den letzten 12 Monaten. Ohne, hat er einmal den Rücksetzer mitgenommen und dann ist er wieder hoch, naja. Schwer zu sagen, vielleicht 20.
31,6%. Ohne, und also jetzt, und jetzt bitte ich jetzt jeden Zuhörerin und jeden Zuhörer, einfach mal in sich zu gehen, ob das Depot wirklich, das eigene Depot in den letzten 12 Monaten 31% gemacht hat. Das ist eine Hausnummer, oder?
Ja, doch, das liegt schon ganz schön ran. Ne? Also,
das ist, und deswegen keep it einfach wirklich simpel. Der Emerging Markets, was denkst du? Jetzt hat er in den letzten 12 Monaten, er lädt hier gerade noch bei mir hier, Get Quinn.
Könnte ähnlich.
In einem Jahr 41,5. Jetzt überleg dir das mal. Also verstehst du, das ist einmal das, warum ich sage, das einfachste Mittel ist ein ETF-Depot oder der MSCI All Country World, wie wir sagen. Aber das ist einfach, ja, mehr braucht man nicht.
Ja, es würde wahrscheinlich dann das Geld der ETFs, würde hier kumuliert quasi auf die jeweiligen vier dann von mir aus, doch eine deutlich, vielleicht sogar eine höhere Rendite abwerfen als zu breit.
Die meisten Depots,
Weil ETF ist ja schon diversifiziert, man muss die ETFs letzten Endes ja nicht nochmal diversifizieren.
Der Momentum, was hat der in 12 Monaten gemacht?
Na, der hat mehr gemacht, 40.
35,
ja, Mitte.
Gut, aber es ist auch, also ich finde, zu viel sollte man hier nicht machen. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, klar, die Entwicklung 19%, aber in den letzten 12 Monaten hat der Global Dividend den World, den Momentum und die Emerging Markets nicht geschlagen.
Ja, und vielleicht ist das sogar ein längerer Zeitraum, der hier angegeben ist. Also, wie gesagt, wir würden die ETFs einschrumpfen auf die vier genannten.
VL sparen nur auf das, was
und das als fünfte, genau, das VL sparen, das könnte man, sollte man natürlich dann noch extra lassen, ist hier dann auch noch ein schönes Gimmick.
Genau.
Genau, das würden wir den ETFs machen, weil wirklich gilt am Ende, man kann, oder ETFs zu diversifizieren, ist ja im Prinzip gegen die Natur des ETFs, der ja sowieso schon.
Richtig, keep it simple.
KISS. Genau.
Genau.
Das wäre so unser Vorschlag. Ansonsten, wie gesagt, absolut Respekt auch für die Diversifizierung. Das ist eben nicht nur Aktien und ETFs, sondern eben auch ein Oldtimer, Krypto, P2P, Reselling, also irgendwie alles dabei, was Geld bringt. Super,
coole Sache.
Guter Instinkt.
Definitiv. Und jetzt einfach fokussieren. Wenn du einen Vorschlag für Tim hast, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe oder folg uns bei Instagram, weil hier werden wir jetzt natürlich auch sein Depot diskutieren. Den Link zu Tim, seinem Depot, findest du auch in den Shownotes.
Wie lautet eure heutige Investmentidee?
Meine Investmentidee der Woche sind Dividendenaktien. Joe Biden möchte ja die Kapitalertragssteuer auf durchschnittlich 36% erhöhen Und die Steuer auf Dividenden in Höhe von 20% in den USA soll unberührt bleiben. Und somit dürften Dividendenzahlungen auf einmal dann mehr wert werden, weil diese nicht von dieser Steuer betroffen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir bald ein Comeback der Dividendenaktien sehen. Und ich bin nicht ganz alleine mit dieser Idee, weil meine Idee wäre jetzt, ein ETF, der MSCI USA Quality Dividend ETF. Und dieser hat in den letzten, ja, 5 Jahren 42% Rendite gemacht. Im Schnitt sind das 7,26% pro Jahr. Wer ist mit dabei? Johnson & Johnson, The Home Depot, Procter & Gamble, Intel, Verizon, AT&T, Coca-Cola, Cisco, Pfizer und auch AbbVie. Den Link, also die WKN, findest du natürlich auch in den Shownotes. Aber dieser ETF hat in den letzten 4 Wochen schon über 10% hingelegt. Also es scheint, als könnte die Idee aufgehen. Was hältst du davon?
Ja, oder ist zu spät. Ne? Oder das kann natürlich auch sein. Ja. Also je nachdem, ja, wie schnell man das quasi einpreist und wie weit natürlich dann hier die Rallye gehen soll. Denn klar, also der Fokus wird natürlich dann vielleicht ein bisschen gedrückt auf die Dividendenaktien, je nachdem, was natürlich am Ende die, ja, die Opportunität der Steuerzahlung wäre. Mhm. Wenn man jetzt ein Wachstumsunternehmen hat, was trotzdem 200% mehr wächst, dann ist ja dann auch die Steuer nicht so ganz dramatisch im absoluten Bereich. Aber gut, ist natürlich eine schöne Idee. Natürlich jetzt hat man gerade die ETFs, dass man die jetzt eher bündeln, dann ist natürlich der fünfte jetzt hier nicht so praktisch, aber vielleicht eine schöne Mischung, um die alle abzubilden auf einmal und eben was mitzunehmen. Es sind ja auch interessante Unternehmen mit dabei.
Schön, ja.
Ich persönlich bin ja noch bei AppY. Ich will ja unbedingt, ich will ja endlich deinen Geburtstagsgutschein einlösen.
Endlich einlösen.
Ja. Na, ich bin wieder ein bisschen spekulativer unterwegs mit meiner Investment-Idee, denn ich bin der Meinung, Pinterest wurde zu Unrecht so abgestraft. 100%.
Deswegen der Disclaimer jetzt hier an dieser Stelle.
Wir sind beide investiert.
Ja.
Ja, das wird nur eigentlich nächste Woche, werden wir es dann nochmal ausführlich dazu kommen. Aber wir haben natürlich den Rücksetzer genutzt, denn eigentlich muss man sagen, wächst das Unternehmen extrem stark. Auch im nächsten Quartal soll ja eine riesen Wachstumsrate da sein. Ja. Also es gibt eigentlich wirklich wenig zu meckern. Und der einzige Grund des Abverkaufs war letzten Endes, dass eben das Nutzerwachstum geringer wird, wie eben schon eingangs mit Spotify erklärt. Das Problem ist aber hier, dass man letzten Endes ja auf die Nutzerwachstumszahlen schaut, aber eigentlich die ARPU, wie vorhin schon angesprochen, also sprich der durchschnittliche Erlös pro Kunde, eine viel wichtigere Rolle spielt, denn man schafft es hier mehr und mehr Gewinne zu erzielen. Überhaupt einen Gewinn erzielen ist ja hier auch schon eine wichtige Geschichte.
Oh ja.
Und insofern kann man jetzt hier den Hebel ansetzen und wirklich hochmarschig auch Werbeplatzierungen setzen. Und ich glaube, davon wird Pinterest die nächsten Jahre sehr stark profitieren.
Und zu guter Letzt, was steht nächste Woche an?
Was erwartet uns denn so nächste Woche, lieber Philipp? Wir haben einige Termine, unter anderem natürlich die Quartalszahlen. Die Saison geht natürlich weiter, auch wenn viele schon berichtet haben, geht es dann eben hier weiter mit Estée Lauder oder Siemens Healthineers. Weiter geht es dann am Dienstag mit Pfizer und T-Mobile US, auch mal sehr interessant. Deine CVS Health ist ebenfalls mit dabei. Activision Blizzard wird seine Bücher öffnen. Dann haben wir natürlich noch einige Versicherer wie AXA. Es gibt Ferrari-Zahlen, auch sehr spannend, ja, was denn hier so der Sportmarkt macht. Infineon ist mit dabei. Dann haben wir DuPont, die Match Group, die Liebe zählt. Ja, da freue ich mich auch drauf natürlich. Dann haben wir hier Zillow, dann Zimmer Biomet. Dann Vonovia aus Deutschland, natürlich auch ein paar. Am Mittwoch ganz großes Highlight, PayPal und natürlich auch Uber. Darauf freue ich mich auch. Twilio ist mit dabei. Dann natürlich auch für die Energieleute, Sempra Energy, auch ein wirklich gutes Unternehmen, kann man sich auch durchaus mal anschauen. Hm. Einen Blick werfe ich auch unbedingt auf Ansys. Ja, hier hat man ja auch doch ein starkes Wachstumsunternehmen. Donnerstag wird die Linde einmal die Zahlen melden, Volkswagen ist mit dabei, AB InBev, Square, also auch da geht es wieder reichlich hin. Zoetis ist mit dabei, da wirst du wahrscheinlich dann ganz hippelig dastehen und schauen, wie das so geht. Roku, sicherlich auch für viele interessant. Henkel, die Munich Re, Wayfair wird die Zahlen melden und am Freitag dann Siemens und BMW und Adidas.
Unglaublich. Wie willst du da nächste Woche überhaupt noch schlafen?
Ich werde wahrscheinlich wieder nicht arbeiten und kann euch dann einfach wieder allen berichten.
Dividendeninvestoren werden sich auch freuen, weil nächste Woche gehen einige Werte ex-Dividende. Wir starten am Montag mit der ASML Holding, dann Constellation Brands, am Dienstag Caring, Am Mittwoch wird die Dividende von Sanofi abgezogen. Am Donnerstag wird die Dividende vom Kurs abgezogen bei Walmart, Intel, Pfizer, Wells Fargo, Allianz, British Petroleum, Parker Hannifin. Am Freitag Apple, Marcel, also du kriegst bald wieder deine Dividende.
Juhu.
IBM, Deutsche Post, AXA, American Electric Power, PPPG Industries, Dr. Horton. Und dann gibt es natürlich auch noch Zahltage nächste Woche. Marcel, wie schaut es denn da aus?
Ja, am Montag geht es direkt los für alle Verizon-Aktionäre, aber auch für AT&T-Aktionäre. Disclaimer-Hinweis, da bin ich dabei. Bristol Myers Squibb, du wirst auch Dividende erhalten, wenn du nicht vorher verkauft hast.
Nein.
Genau, dann Munich Re wird natürlich zahlen. 9,80 Euro das Stück, also auch sehr satt. Dienstag BASF wird ausgezahlt. Am Mittwoch gibt es dann Lennar Corporation, auch hier natürlich der Häuselbauer aus den USA. Sehr, sehr interessant mit einer kleinen Dividende. Donnerstag wird Caring und Activision Blizzard dann zahlen und am Freitag gibt es Dividende von Mastercard, Sanofi und General Dynamics.
Weißt du, was ich ziemlich interessant finde? Mhm. Activision Blizzard zahlt nur einmal im Jahr eine Dividende und das, obwohl sie ein amerikanischer Konzern sind.
Das wusste ich gar nicht.
Ja. Ah. Verrückt, oder?
Ja, das ist verrückt.
So, damit beschließen wir es jetzt, machen den Deckel zu, drauf und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.